Meditalk, Medizin für dich erklärt, mit Frau Dr. Steidel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Meditalk, Medizin für dich erklärt. Mein Name ist Dr. Elvira Steidel, ich bin Fachärztin für Neurologie im MVZ Ad Medicum in Bad Homburg und beschäftige mich heute mit Depressionen. Leider ist es so, dass während der Corona-Pandemie sehr, sehr viele Depressionen neu dazugekommen sind. Die Gründe sind unterschiedlich, einmal Sorgen und Ängste über die Zukunft, beruflich, gesundheitlich oder auch die Isolation während des Lockdowns, die zu den Depressionen geführt haben. Heute begrüße ich unsere leitende Studienkoordinatorin im Forschungsbereich, Frau Alina Karus, bei uns als Gesprächspartnerin. Sie ist Psychologin und betreut auch die Studien zu neuen Depressionsmedikamenten. Hallo Alina.
Hallo.
Alina, schön, dass du heute bei uns bist. Du erzählst uns über Depressionen,
genau,
und wie man damit umgeht, Diagnostik, Therapie. Wir steigen vielleicht einfach mal ein, dass du etwas von Depressionen berichtest. Was sind denn eigentlich Depressionen?
Genau. Also von einer Depression spricht man jetzt nicht, wenn man vielleicht eine vorübergehende kurze Phase wieder niedergeschlagen hat, was auch bei jedem Menschen im Laufe des Lebens mal stattfindet, sondern aus medizinischer Sicht ist das wirklich eine Krankheit, wo man auch mindestens 2 Wochen lang die Symptome haben muss. Auf die Symptome würde ich später nochmal eingehen, aber genau, die geht mit, also beeinflusst das Denken, das Fühlen, das Handeln des Betroffenen und geht mit vielen verschiedenen Symptomen, das ist auch ganz wichtig, einher. Genau, das ist erstmal grundsätzlich, was eine Depression ist, also eine Krankheit, die auch handlungsbedürftig ist.
Ja, jetzt für uns ist natürlich ganz klar, was eine Depression ist. Für den, der betroffen ist oder ein Angehöriger, wie sieht sowas aus? Also wie sehen Personen aus, die eine Depression haben? Was berichten die für Symptome?
Das ist ganz einfach gesagt, es ist halt eine Stimmung, die meist niedergeschlagen ist. Man erfreut sich vielleicht nicht mehr so an den Dingen des Alltags, wie es dann damals war. Hat weniger Antrieb auch für Aktivitäten, Hobbys, die vorher Spaß gemacht haben. Aber da geht es auch hin bis zu ja, Ermüdbarkeit. Also oft sind die auch sehr müde vom ganzen Körper. Schlafprobleme sind da auch ein Thema. Das heißt, die können vielleicht schlechter einschlafen, aber auch das Durchschlafen kann schon ein Problem werden. Verminderte Konzentration, das heißt, wir verlieren oft auch an der kognitiven Leistung, ist auch ein großer Punkt. Wenig Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen ist auch bei den Patienten oft nicht mehr so gegeben. Ich fühle mich schuld daran, dass sie jetzt so sind, wie sie derzeit sind, dass sie vielleicht weniger machen können, als es vorher war. Wertlosigkeit auch mit dabei. Aber auch wichtig ist, es gibt auch Patienten, die vielleicht eine gewisse innere Unruhe haben, Angstzustände bis hin zu Panikattacken, die sehr unruhig sind, ein bisschen zappelig sind. Also das hat ganz verschiedene breite Symptome und ist nicht immer der gewisse ja, Trauerkloß, also nur dieses Traurige, was man irgendwie vielleicht im Kopf hat, wenn man an Depressionen denkt.
Du hast jetzt ein sehr buntes Bild beschrieben, also sehr viele verschiedene Symptome auch. Ich denke, es ist wichtig, nochmal zu sagen, dass es nicht willentlich ist. Also der Patient, der sagt nicht, ich bin traurig, meine Stimmung ist schlecht und das nehme ich so hin, sondern die können ja wirklich nicht anders. Denen geht es richtig, richtig schlecht, auch wenn sie von außen normal aussehen. Also sie haben kein Bein gebrochen, wo man sagt, oh, der ist krank. Aber die können sich nicht freuen, die können nicht mehr so diesen Antrieb, also etwas Positives zu machen, überhaupt in die Gänge zu kommen. Und das verstehen Angehörige ja oft gar nicht.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich glaube, für die Patienten selbst ist es ja schon schwer genug und oft fällt es denen natürlich auch schwer, dann den Schritt zu gehen und zu sagen, hier, ich brauche Hilfe. Und es ist aber auch ganz wichtig, dass man sich da die Hilfe auch holt. Also wenn man diese Symptome, die ich eben auch beschrieben habe oder die du auch eben beschrieben hast, wirklich fühlt, sollte man sich da auf jeden Fall auch Hilfe holen, das auch mit den Angehörigen auch da mit ins Boot holen, auch besprechen, wie es ist.
Ja, weil die können es ja gar nicht verstehen. Warum ändert sich der Partner auf einmal? Was ist da eigentlich los? Und dann ist es auch ganz wichtig, dass die Angehörigen vielleicht diese Symptome kennen und sagen, hey, was ist denn los? Komm, wir holen uns jetzt Hilfe.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wann würdest du sagen, ist das wirklich eine Depression? Ja, man kann ja mal traurig sein, mal ist vielleicht auch privat oder auch im Beruf was passiert, dass man traurig sein darf, ein Verlust eines nahen Angehörigen zum Beispiel. Wann sprechen wir von der Depression wirklich? Wann ist es nicht nur eine Traurigkeit?
Genau, also man sagt, wie gesagt, mindestens 2 Wochen lang müssen die Symptome, die ich eben beschrieben habe, haben.
Du hast ja schon gesagt, eine Depression ist ja nicht immer dieser Trauerkloß, sondern dass da auch so eine innere Unruhe ist. Ja, also bei mir sind die Patienten in der Sprechstunde sehr oft etwas überrascht und sagen, was, ich kann doch keine Depression haben, ich bin ja so unruhig und ich kann nicht schlafen und ich bin irgendwie getrieben. Ist das dann noch eine Depression?
Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da mich wirklich distanzieren von diesem klassischen Bild, dass die Traurigkeit immer im Vordergrund stehen muss. Also auch bei uns, bei den Patienten, haben wir ganz oft auch innere Unruhe und auch dieses Ängstliche, das Zappelige. Wie gesagt, da geht es auch manchmal bis hin zu den Panikattacken, dass Leute da auch einfach in die Richtung die Symptome haben können. Das würde ich definitiv auch so sagen. Was ich auch sagen kann, es gibt ja auch oft bei Depressionen die Menschen, die immer noch hochfunktional sind, die man sich auch wirklich gar nicht anmerkt, die weiterhin lustig sind, offen sind, auf die Menschen zugehen, aber wo es halt innen drin auch einfach sehr Humor, diesen Motor, der auch einfach nicht ausgeht und wo es auch, die lenken sich dann ab dadurch, dass sie dann viel irgendwie unterwegs sind, aber die haben dann trotzdem eine Depression, aber vielleicht auch andere Fokus der Symptomatik.
Eine Depression, das ist ja nie was Schönes für den Patienten. Wie äußert sich das im Alltag? Also welche Probleme haben die dann im Alltag durch die Depression?
Also wie gesagt, was ich von meinen Patienten auch so höre, es ist, was sie auch mit belastet, einfach das Vernachlässigen von Freunde, Familie bis hin zu Job. Es gibt auch viele Patienten, die auch eingeschränkt sind, was die Arbeit angeht. Wenn es eine schwere Depression, eine mittelschwere Depression ist, kann es auch da so weit gehen, dass Patienten gar nicht mehr arbeiten können. Es ist nichts, wie auch schon gesagt, was sie vielleicht wollen, was sie beeinflussen können, aber sie können einfach nicht und sind einfach sehr eingeschränkt, was das angeht. Wenig Körperpflege kann auch ein Thema werden. Zu Hause, das Haus, Wohnung, Lebensraum aufräumen, das ist auch eine Einschränkung. Also oft können die Patienten sich da nicht aufraffen. Die haben auch einfach nicht mehr diese Routine, die sie sonst haben. Und das ist natürlich eine Einschränkung der Patienten dann. Einfach die Motivation, die sie dann einfach nicht mehr haben.
Ja, ich ergänze das vielleicht noch, was ich auch oft sehe.
Ja, klar.
Bei mir stellen sich manchmal auch junge Leute vor und sagen, oh, ich glaube, ich bin dement. Ja, da machen wir dann Testdiagnostik und schauen uns das genau an, machen auch internistische Abklärung mit Blutabnahme etc. Und dann stellt sich dann wirklich raus, das ist eine Depression mit solchen Gedächtnisstörungen, dass es wie eine Demenz aussieht. Ja, das nennt man dann in diesem Zusammenhang Pseudodemenz, weil es nicht wirklich eine Demenz ist. Aber diese Gedächtnisstörungen sind so relevant, dass sie zum Teil ihre Arbeit überhaupt nicht mehr gebacken kriegen und das Sozialleben mal dahingestellt dann auch nicht.
Ja, mega spannend, das stimmt. Wir haben ja ein bisschen ältere Patienten, also durch die Forschung haben wir gar nicht so oft die jungen Patienten. Wir haben eher die älteren, aber da geht es dann zum Beispiel darum, dass die keine Bücher mehr lesen, so wie sie es früher gemacht haben, oder einen Film fangen die jetzt gar nicht mehr an, weil es einfach nicht geht. Also das haben wir bei uns auch auf jeden Fall in die Richtung, sehen wir das bei uns auch.
Ja. Genau, und also das fängt bei Bücherlesen und Filmgucken an, aber es geht ja auch weiter, dass man die Nachrichten überhaupt nicht mehr versteht, dass man die Interessen für seine Hobbys, für seine Freunde verliert, weil man einfach denkt, ich komme einfach mit diesem Alltag nicht mehr mit, nicht mehr zurecht. Ja. Also ganz, ganz gravierende Auswirkungen auf den Alltag bis zur Isolation, dass man dann nur zu Hause sitzt und eigentlich gar nichts machen kann, weil einen alles überfordert.
Ja.
Ihr macht ja auch immer Differentialdiagnostik, bevor der Patient eingeschlossen wird und schaut euch an, dass es wirklich eine Depression für die Studie ist und nicht vielleicht eine andere Krankheit. Was gibt es denn für Krankheiten, wo man sagt, das ist gar keine Depression, sondern irgendwas anderes?
Genau, wie du eben auch schon erzählt hattest mit der Pseudodemenz, wir haben das bei unseren Demenzerkrankten aber so, dass die oft auch im Rahmen ihrer Symptome dann auch eine Depression mit auftritt. Bei uns sehr häufig zu beobachten. Also es kann auch so sein, dass zum Beispiel Patienten mit einer Schilddrüsenunterfunktion oder Mangel an bestimmten Vitaminen, jetzt Vitamin D, Vitamin B12 zum Beispiel, dadurch auch an Symptomen der Depression leiden. Aber es ist nicht die Depression, wie wir sie eben beschrieben haben. Andere Krankheiten, wie zum Beispiel jetzt Multiple Sklerose, Parkinson, da kann das auch symptomatisch quasi eine Depression mit dabei sein. Und was auch wichtig ist bei einer Angststörung. Also da ist es so, dass viele im Verlauf einer Angststörung dann auch eine Depression als Folgeerkrankung, also an einer Depression als Folgeerkrankung leiden.
Ja.
Und das ist eine große Komorbidität bei der Angststörung und auch der dann Depression. Das kann auch andersrum sein. Das kann eine Depression sein, die dann zur Angststörung noch mit wird. Aber bei der Angststörung ist es auch oft so, dass dann auch depressive Symptome mit dazukommen.
Ja, absolut richtig, sehe ich auch so. Ja. Okay, jetzt Depression, das ist immer so ein Tabuthema in der Gesellschaft. Depression, sowas habe ich nicht. Generell psychiatrische Erkrankungen sind ja sehr verschrien. Was ist denn mit Burnout? Burnout ist ja mittlerweile gesellschaftsfähig geworden, wenn man einfach zu viel gearbeitet hat. Ist das auch eine Depression?
Burnout und Depression sind auf jeden Fall, also weisen auf jeden Fall Überschneidungen in der Symptomatik aus, auf, wie du eben schon gesagt hast. Oft ist es bei Burnout auch dieses Erschöpfungsgefühl, die innere Leere. Da ist es aber so, dass beim Burnout hauptsächlich wirklich kontextuelle Faktoren, also das Arbeitsumfeld, zu hohe Leistungsanforderungen an die Person oder auch die Person an sich selbst, die dann wirklich für den Burnout sorgen. Das heißt, oft ist es bei Burnout so, dass Personen, die perfektionistisch sind, hohe Kontrollbedürfnisse haben, da dann quasi in den Burnout rutschen, ist aber quasi keine Depression, so wie wir sie eben beschrieben haben. Bei der Depression ist es so, dass man die Faktoren nicht so eindeutig benennen kann. Da redet man ja auch wieder davon, dass genetische Komponenten mit reinspielen, die äußeren Faktoren auch mit dazu. Das ist ein gewisses Zusammenspiel, wo man noch nicht 100% weiß, wie sich das entwickelt. Beim Burnout ist es ja wirklich klar festzumachen an zum Beispiel den sehr stressigen Job, der dann einfach dazu führt, dass die Person dann Symptome wie bei einer Depression entwickelt.
Ja, genau. Wenn jetzt der Zuhörer sagt, oh, das habe ich aber auch, ich erkenne mich in einigen von unseren Schilderungen. Was macht er da? Wo bekommt er Hilfe?
Man kann als erstes erstmal zum Hausarzt gehen, das dort mit dem Hausarzt besprechen, aber dann die Weiterbehandlung ist bei einem Psychiater oder bei einem Psychotherapeuten. Es ist auch, wie gesagt, wirklich wichtig, dass man sich die Hilfe holt. Also wenn sich jetzt jemand angesprochen fühlt, dann bitte, bitte die Hilfe auch suchen. Das ist überhaupt nicht schlimm oder schlecht, sondern das ist auch wichtig, dass man sich die Hilfe da holt.
Ja. Der Psychiater, nochmal für alle, weil Psychiater, Psychotherapeut, Psychologe, Neurologe, das ist immer so ein weites Feld. Kein Mensch weiß, was für was zuständig ist. Vielleicht an dieser Stelle nochmal. Ein Psychiater ist ein Facharzt, also er hat Medizin studiert, der mit dem Patienten bespricht die Symptome, wie hat sich das entwickelt und versucht zu verstehen und zu diagnostizieren, welche Krankheit das ist und kann dann auch mit Medikamenten helfen. Einige Psychiater sind auch Psychotherapeuten, die können dann eine Gesprächstherapie anbieten. Psychotherapeuten können Ärzte sein, die Medizin studiert haben oder Psychologen, die Psychologie studiert haben und dann die Weiterbildung zum Psychotherapeuten haben. Dass man das so ein bisschen differenziert, damit man weiß, wo muss ich denn überhaupt aufschlagen. Deswegen, wenn der Hausarzt weiter verweist, ist es in der Regel erstmal die Vorstellung beim Psychiater und dann wird geguckt, sollen wir noch einen Psychotherapeuten dazu holen oder nicht. Manchmal kann das auch der Neurologe als Arzt machen, ist aber mehr für körperliche Beschwerden zuständig als für die Psyche. Jetzt ist der Patient beim Psychiater gelandet.
Ja.
Das ist schon mal ein großer Schritt. Da muss man sich trauen, auch wenn die total nett sind und nicht beißen. Der Psychiater macht dann Diagnostik. Wie gesagt, nimmt Blut ab, muss vielleicht noch ein Bild, ein MRT vom Kopf machen, dass da nichts anderes der Fall ist. Aber das Wichtigste ist diese Anamneseerhebung, also das erste Gespräch, dass man ganz, ganz ehrlich mit dem Psychiater bespricht, was geht nicht mehr, was für Probleme habe ich. Weil psychiatrische Erkrankungen sieht man von außen oft nicht, sondern sind durch dieses Anamnesegespräch erstmal zu eruieren, was für Symptome vorliegen. Deswegen da bitte ganz offen mit den Psychiatern reden. Und wenn der Psychiater dann gesagt hat, oh je, das ist eine Depression, bietet er Medikamente ein, je nach Schweregrad der Depression. Kannst du uns erzählen, welche Medikamentengruppen es so grob gibt? Also was machen diese Medikamente? Mhm. Was sind diese Antidepressiva?
Genau, also es ist so, dass man davon ausgeht, dass bei der Depression die körpereigenen Neurotransmitter, also das ist dieses Serotonin, was man vielleicht schon mal gehört hat, oder das Noradrenalin, wirklich wichtige Botenstoffe sind, die für ja Glücklichkeit oder für gute Gefühle sind. Und bei Patienten, die Depression haben, ist es oft so, dass die nicht im Gehirn so verarbeitet werden, wie sie sollen. Bei diesen Medikamenten, die helfen da wieder, dass das wieder besser funktioniert, dass da wieder mehr Reize übertragen werden, was wieder zu besserer Stimmung führen soll und die gibt man den Patienten rein. Es gibt aber auch andere Medikamente, vielleicht Medikamente, die eher für Beruhigung sind, die nimmt man dann vielleicht abends, wenn man die innere Unruhe hat oder vielleicht auch die Schlafprobleme hat. Also da gibt es verschiedene Medikamente, aber diese Antidepressiva sind das, was man typisch den Patienten dann zur Behandlung gibt.
Genau.
Ganz wichtig, alles auch sinnvoll begleiten mit einer Psychotherapie. Das heißt, erstmal nur Medikamente reinzugeben, hilft alleine oft nicht, sondern man muss auch mit einer Psychotherapie noch mit begleitend therapieren.
Du sagst jetzt, es gibt verschiedene Medikamente von der Zielsetzung. Ist absolut richtig, machen wir auch so in der Praxis. Das ist ja so, dass die Symptome, wie du schon beschrieben hast, manchmal so eine Unruhe sind. Die müssen dann eher beruhigende Medikamente haben, damit sie wieder zur Ruhe kommen, auch Schlaf finden. Und diese klassischen Trauerklöße, die brauchen Aktivierung, also dass sie wieder am Leben teilhaben können, dass sie Motivation haben, etwas anzufangen. Und dementsprechend sucht der Psychiater, der Arzt aus, welche Medikamente für den Patienten individuell am geeignetsten wären.
Genau.
Und dann die Psychotherapie, wie du schon sagst, ganz, ganz wichtig, um überhaupt die Lebensveränderung, die Ursache zu finden und anzugehen, warum es zu der Depression kam. Was passiert denn in so einer Psychotherapie?
Die erste Sitzung ist dann meistens erstmal das Kennenlernen. Das heißt, wie du auch eben schon erzählt hast, der Gegenüber beschreibt seine Symptome, beschreibt, was derzeit auch seine Einschränkungen sind. Da muss man auch ganz offen miteinander reden. Da wird erstmal auch erzählt, was ist denn eine Depression, einfach so ein bisschen Edukation dahinter. Das heißt, erstmal die Beschreibung für den Patienten auch in diesem Erstgespräch und dann im Verlauf der Verhaltenstherapie werden dann natürlich auch die Trigger festgemacht, die bei den Patienten auch für die Depressionen vielleicht sorgen und werden das Gehirn umstrukturiert, neue Strukturen reingebracht.
Jetzt ist es sehr schwer, Psychotherapieplätze zu finden. Die Wartelisten sind ja ellenlang. Es sind eigentlich viel zu wenig Therapeuten da für die Masse an Patienten. Wie überbrücke ich jetzt die Zeit? Ich habe jetzt bis zur Psychotherapie. Ich habe vielleicht mit Medikamenten schon mit dem Psychiater angefangen, stehe jetzt brav auf ganz vielen Wartelisten, melde mich zurück, damit ich diesen Platz auch ja bekomme. Aber die Zeit läuft ja gegen mich. Also mir geht es ja nicht besser als Patient. Was gibt es da noch für Möglichkeiten, da unterstützend zu wirken?
Da ist es so, dass es da eine gewisse App gibt. Da gibt es auch für verschiedene Indikationen. Wir sprechen jetzt hier über Depressionen, aber es gibt es auch für andere Krankheitsbilder. Aber bei der Depression genau gibt es dann verschiedene Apps oder Anbieter von den Apps, wo man schon mal auf eine Therapie vorbereitet wird. Das heißt, was ich eben erzählt habe, dass man erstmal im Erstgespräch vielleicht darauf aufgeklärt wird, was ist die Depression. Das wird alles quasi in dieser App schon gesprochen. Man lernt schon mal, was eine Depression ist. Oder auch, wenn ich jetzt sage, hier, die App fragt mich, was. Haben Sie denn schon mal was von Schlafstörungen gehört? Dann kann ich klicken und sagen, nein, dann wird mir das erklärt. Also das heißt, ich kann schon mal was über die Krankheit lernen. Ich kann meine Symptome auch schon so ein bisschen festmachen, kann meine Symptome vielleicht auch mehr schon mal erlernen. So man hat mir den Fortschritt schon mal gemacht. Und dann kann man direkt in der Therapie dann starten, die Trigger rauszufinden und die dort zu behandeln.
Ja, diese Apps, die finde ich auch sehr gut. Die heißen ja offiziell digitale Gesundheitsanwendung, also DIGA abgekürzt, bekommt man beim Arzt oder beim Psychologen auf Rezept. Und die Krankenkasse übernimmt da auch die Kosten, um die Zeit zu überbrücken. Einige von diesen DIGAs für Depressionen und Angststörungen sind auch begleitend zur Psychotherapie, also dass man so wie Hausaufgaben zu Hause in dieser DIGA weitermacht. Patienten sind da sehr, sehr glücklich, dass es überhaupt was gibt und man nicht nur einfach zu Hause sitzt. Also ich denke, das ist eine super Ergänzung. Die Kollegen, die berichten immer, dass sie da sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Ja, das ist eine super Sache, um überhaupt die Zeit da zur Psychotherapie sinnvoll zu nutzen und sich selber zu helfen. Ja, Psychoedukation heißt sowas, dass man über die Krankheit mehr weiß, besser lernt, damit umgehen lernt. Da sind auch Entspannungsübungen in diesen DIGAs drin. Wie gehe ich mit bestimmten Situationen um? So ein bisschen wie beim Therapeuten richtig. Die App, die stellt einem eine Frage. Man antwortet als Patient, indem man halt verschiedene Antwortmöglichkeiten klickt. Und das ist dann wie so ein Gespräch hin und her. Und für die, die wirklich gar keinen Antrieb haben, da erinnert dann auch die App vielleicht nochmal vorbeizuschauen und motiviert, dass man da auch am Ball bleibt. Ja, schönes Konzept.
Ja, definitiv.
Also wenn der Arzt selber nicht drauf kommt, ruhig ansprechen, sagen, könnte ich vielleicht so eine DIGA ergänzend haben. Ich denke, da sagt keiner von den Kollegen nein. Nochmal zurück zu deinem Fachbereich.
Ja.
Du bist ja in der klinischen Forschung tätig. Jetzt haben wir gesagt, da gibt es ja schon antidepressiva Medikamente gegen Depressionen. Warum brauchen wir noch neue Medikamente? Was ist das Problem?
Genau, also die Medikamente, die es schon gibt, bedeutet nicht, dass jeder Mensch da super drauf anschlägt. Das heißt, Menschen sind unterschiedlich, die Gehirne sind in einer gewissen Weise vielleicht unterschiedlich. Lebensumstände beeinflussen den Menschen Somit haben wir in der Forschung immer noch viel zu tun. Oft kommen Patienten zu uns, die vielleicht schon eine Antidepressiva haben, sogar auch schon verschiedene ausprobiert haben, aber wirklich nur so zwischen, ja, sagen wir mal 20-40% zufrieden sind. Das heißt, die fühlen sich immer noch nicht wirklich wieder besser oder fühlen sich auch nicht unbedingt lebensfähiger. Das heißt, ja, man muss da einfach noch mehr erforschen, noch breiter sich aufstellen. Oft ist es auch so, dass wir derzeit jetzt bei uns nach Sachen suchen, die man noch mit dazu gibt. Das heißt, wir testen Medikamente, wo Patienten schon ja, stabil auf ein Antidepressiva eingestellt sind und dann noch etwas dazu bekommen, was nochmal spezielle Symptome abgrast. Also zum Beispiel die Emotionskontrolle, da hätten wir jetzt derzeit eine Studie zu.
Du meinst es Emotionskontrolle, was kann ich mir als Patient darunter vorstellen bei einer Depression?
Bei der Depression ist es ja auch so, dass ja, die Patienten vielleicht leichter in diese traurige Stimmung abrutschen, vielleicht aber auch in andere Stimmungen, also in dieses Unruhige, vielleicht Ängstliche mir anschaue. Das heißt, da wird mehr darauf fokussiert, dass da die Kontrolle der Emotion, also dass ich vielleicht nicht mehr so nach oben, unten abschwanke, sondern dass ich wieder etwas die Emotionen gleichbleibender habe oder ein bisschen wieder kontrollierter habe.
Ja, also klassisches Beispiel wahrscheinlich, die Frau hat eine Depression, der Mann sagt eine Kleinigkeit, die gar nicht schlimm ist und die Frau, die geht sofort an der Decke, ja. Also dass man sehr dünnhäutig wird, alles direkt persönlich nimmt, förmlich explodiert, ohne dass es einen Grund dafür gibt, ja. Dann anfängt zu weinen, sich zu entschuldigen. Ich glaube so pubertieren, ja. Ne? In der Pubertät ist es ähnliches, aber keine Depression, aber dass man einfach mit seinen Gefühlen Achterbahn fährt, ja. Und das ist weder für den Patienten noch für die Angehörigen schön,
ja. Genau, und das ist jetzt bei einem Antidepressiva nicht unbedingt immer, was da geholfen wird. Und deswegen gibt es dann oft Medikamente, die noch zusätzlich genommen werden sollen dann, und die nochmal andere Symptome abgrasen und dadurch eine bessere Lebensqualität wieder hervorrufen.
Ja, ja. Also ich denke auch, da ist wirklich viel Bedarf noch an neuen Medikamenten, vielleicht auch anderen Therapiekonzepten an Medikamenten. Also wir greifen ja an dieses Serotonin, Noradrenalin, wie du es schon so schön berichtet hast, an. Neue Medikamente versuchen auch über andere Wege da wirksam zu werden. Also in der Forschung ist da noch bei Depressionen sehr viel Luft nach oben. Ja, sehe ich auch so.
Was ich auch mega spannend finde, das haben wir jetzt relativ neu, aber es wird auch immer mehr die Gründe der Depression erforscht. Das heißt, ja, Medikamentenforschung gibt es natürlich auch, aber es fängt jetzt immer mehr an mit Aktenforschung. Also da wird dann durch die Akte geguckt und man muss wirklich dann mit den Patienten reden, hier, was könnten denn vielleicht Trigger gewesen sein für die Depression. Also auch da wird immer mehr geguckt, wo man vielleicht schon von vornherein aufhalten kann. Das ist jetzt ein bisschen viel gesagt, aber einfach sich ein bisschen auch mehr darüber bewusst wird. Auch das ist Forschung, die wir zum Beispiel jetzt hier auch mit einer Studie haben.
Ja, spannend. Also wie gesagt, viel Platz nach oben. Ich freue mich, dass ihr da auch immer so motiviert und aktiv seid, da neue Wege zu gehen und offen seid, um die klinische Forschung zu unterstützen.
Ja. Ja, auch die Patienten sind da immer mega zufrieden. Das heißt, Patienten, die das nicht ganz mit ihrem Medikament zufrieden sind, sind auch froh, dass es da auch andere Möglichkeiten gibt. Das heißt, die Forschung ist auf jeden Fall ganz wichtig.
Ja, die wollen ja auch ihr Leben zurück. Ne? Man nimmt ja jeden Strohhalm, um sein altes Leben wieder zurückzubekommen.
Genau.
Alina, vielen Dank schon mal. Ich denke, wir haben einen super Einblick in Depressionen bekommen, um verstehen zu können oder sehen zu können, was ist eine Depression. Du bist am 14.10. bei der Woche der seelischen Gesundheit auch mit am Start.
Ja.
Da haben wir eine Patientenveranstaltung. Wie gesagt, 14.10. um 10 Uhr im Vereinshaus Gonzenheim in Bad Homburg. Und du erzählst dann in einem Vortrag für Patienten auch über Depressionen.
Genau, da freue ich mich.
Genau. Wir unterstützen nämlich das Aktionsbündnis Seelische Gesundheit in dieser Woche mit dem 14.10. Das aktuelle Thema für dieses Jahr ist zusammen der Angst das Gewicht nehmen. Aufgrund der Corona-Pandemie sind einfach viele Angststörungen, viele Depressionen übrig geblieben, mit denen wir uns noch sehr, sehr lange weiter beschäftigen werden müssen. Deswegen haben wir auch für diese Veranstaltung die Themen Angststörungen, Depressionen und Schlafstörungen mit reingenommen und alle Patienten oder Angehörige, Interessierte, Mutter, Tante, Onkel, Schwester, Hund, alle sind herzlich eingeladen, einfach vorbeizukommen. Hören Sie sich das an, kriegen sie ein Gefühl auch für psychiatrische Erkrankungen. Da braucht man gar keine Berührungsängste zu haben. Sie lernen was, sie sehen vielleicht auch in ihrem Umfeld Leute, die diese Symptome dann haben. Gehen sie offen durchs Leben, bieten sie Hilfe an. Das ist ein sehr, sehr quälendes Gefühl, so eine Depression zu haben. Deswegen, wir laden alle herzlich an diesem Datum ein. Alina, heute war der erste Teil unserer Depressionsreihe. Vielen Dank für deine Unterstützung. Ja,
sehr gerne.
In den nächsten zwei Teilen habe ich einmal die Psychologin Julia Schröder bei uns. Sie erzählt dann noch über Entstehung und Vorbeugung von Depressionen, also sogenannte Resilience, Widerstandsfähigkeit. Und wir haben dann im dritten Teil einen Patienten als Interviewpartner da, der an einer Depression gelitten hat, aber dann auch die Patientensicht erzählt, wie man sich als Patient fühlt, wie hilflos dieses Gefühl ist und was die Familie da auch so irritiert, wenn jemand depressiv ist und das Familiengefüge nicht mehr richtig funktionieren kann.
War spannend. Hör ich auf jeden Fall rein.
Komm, wir sehen uns ja eh immer wieder. Super. Alina, ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag heute.
Danke,
und
ich dir auch.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.